Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 15. April. Ich bin Matthias Peer. Wie kommen wir in Zeiten der Pandemie zurück zur Normalität? Die Leopoldina Akademie hat dazu Vorschläge gemacht. Wir sprechen heute über die Rolle der Wissenschaft in der Corona-Krise. Außerdem, Schulen sollen bald wieder öffnen können. Das fordern immer mehr Menschen in Politik und Wissenschaft. Wie kann das aussehen? Dazu gleich mehr. Zuerst aber die Nachrichten. Die USA werden vorerst kein Geld mehr an die Weltgesundheitsorganisation WHO zahlen. Das hat US-Präsident Donald Trump angekündigt. Er wirft der Organisation vor, Chinas Desinformation, das sind die Worte Trumps, über die Coronavirus-Epidemie unterstützt zu haben. Trump hat bereits vor einer Woche mit einem Zahlungsstopp an die WHO gedroht und der Organisation eine zu große Nähe zu China vorgeworfen. Dass er die Drohungen jetzt wirklich wahr macht, das stößt bei den Vereinten Nationen auf Kritik. UN-Generalsekretär Antonio Guterres teilt mit, es sei jetzt nicht die Zeit, um die Mittel für die Weltgesundheitsorganisation zu kürzen. Kommt es in Israel zu einer Koalition zwischen den Parteien von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Oppositionsführer Benny Gantz? Heute Nacht endet die Fristverlängerung, die Israels Präsident für die Bildung einer sogenannten Notstandsregierung gewährt hat. Sowohl Gantz als auch Netanyahu haben sich angesichts der Corona-Krise zuletzt für eine große Koalition ausgesprochen. Sollten sie sich nicht einigen, müssen die Menschen in Israel zum vierten Mal seit April 2019 wählen gehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Willkommen zu Was jetzt an diesem Mittwoch. Ich bin Erika Zinger. Wie kann Normalität in Corona-Zeiten aussehen? Das ist gerade noch kaum vorstellbar. Eine Antwort auf die Frage werden wir aber finden müssen. Denn klar ist, ewig kann ein Lockdown nicht aufrechterhalten werden. Am Montag gab die Leopoldina Akademie eine Stellungnahme heraus, darin Vorschläge für einen Corona-Alltag nach dem 19. April. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute auch mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beraten, wie mögliche Lockerungen der Maßnahmen aussehen könnten. Ja, und bei der Entscheidung wird die Leopoldina-Stellungnahme eine wichtige Grundlage sein, das hat Merkel selbst gesagt. Welche Risiken es aber birgt, sich auf solche wissenschaftlichen Stellungnahmen zu verlassen in der Politik, darüber spreche ich jetzt mit Linda Fischer aus dem Wissensressort. Hallo Linda.
Hallo.
Das Verlangen nach ja ganz eindeutigen, nach pauschalen Aussagen ist gerade ja enorm groß. Die Wissenschaft kann das aber eigentlich nicht leisten. Warum?
Weil die wenigsten Maßnahmen, über die wir ja gerade diskutieren, eigentlich irgendwie wissenschaftlich untermauert sind. Und ich glaube, viele haben sich von der Leopoldina mehr konkrete Vorschläge erhofft, die Bund und Länder heute diskutieren können. Normalerweise beruhen solche wissenschaftlichen Erkenntnisse auf ganz vielen verschiedenen Studien, die über Monate und Jahre zusammengetragen wurden. Darüber gab es dann Diskurs und dann wurden neue Studien darüber erstellt. Und so ist eigentlich der normale wissenschaftliche Prozess. Und diese ganzen Studien, die werden auch immer alle sehr gut und sehr lange gründlich überprüft. Und das kann alles gerade überhaupt nicht stattfinden. Und deswegen kann die Wissenschaft auch oft einfach keine sehr konkreten Empfehlungen abgeben.
Wir sehen das jetzt gerade bei der Leopoldina. Die steht jetzt, kurz nachdem die Stellungnahme veröffentlicht wurde, direkt in der Kritik. Der Grund ist, von den 26 Mitgliedern des Gremiums sind lediglich 2 Frauen. Und das spiegelt sich dann auch in den Einschätzungen der Leopoldina wieder. Das ist jedenfalls eine Annahme. Eignet sich denn dann so eine Stellungnahme überhaupt noch als Grundlage für die Politik, wenn da quasi bestimmte Punkte gar nicht mit beachtet werden?
Naja, diese Kritik entstand ja zum Beispiel, weil Frauen eher diejenigen sind, die darunter leiden, wenn jetzt zum Beispiel Kitas noch länger geschlossen bleiben, weil Frauen eben häufig die Betreuungsarbeit übernehmen. Und natürlich wissen wir jetzt nicht, ob diese Empfehlung, ich sag's jetzt mal überspitzt, frauenfreundlicher ausgefallen wäre, wenn Geschlechterverhältnisse in diesem Gremium ausgeglichener wären. Aber eines ist ganz klar, auch die Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft sind fehlbar und können Empfehlungen abgeben, die vielleicht nicht ganz durchdacht sind. Aber trotzdem ist in einem Gremium aus 26 Wissenschaftlern aus den verschiedensten Fachrichtungen die Wahrscheinlichkeit einer gut durchdachten Empfehlung größer, als wenn es nur ein Virologe oder nur ein Epidemiologe alleine wäre.
Jetzt abschließend vielleicht einfach nochmal die Frage, wie viel Empfehlung kann die Wissenschaft der Politik denn jetzt überhaupt machen?
Da, wo Konkretes fehlt, da kann die Wissenschaft schon helfen, auch einen guten Rahmen zu schaffen. Das hat die Leopoldina ja auch getan, indem sie zum Beispiel klar gefordert hat, dass wir viel bessere Daten brauchen über Erkrankte, über Gesunde, über Infizierte und so weiter. Weil das sind die Sachen, auf deren Basis die Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja auch immer weiter ein Prozess. Das heißt, wenn wir jetzt damit weitermachen, die Politik entscheidet etwas, dann kann die Leopoldina in ein paar Wochen nochmal gucken und sagen, war das jetzt sinnvoll oder sollten wir da nochmal nachjustieren? Und ich denke, das kann die Wissenschaft schon leisten, auch wenn es eben, wie gesagt, nicht immer konkrete Studien gibt.
Die Wissenschaft kann Hilfestellungen geben für politische Entscheidungen, aber diese politischen Entscheidungen komplett abnehmen kann sie jedenfalls nicht. Danke dir, Linda, fürs Gespräch.
Danke.
Und sonst so?
In Marseille haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer McDonald's-Filiale den Laden übernommen. Nicht, um da Burger zu braten, nein, sondern um Familien, um Menschen aus prekären Umständen zu versorgen. Vor allem im Norden Marseilles, in den Vororten, sind viele Menschen von Armut betroffen. Besonders die leiden jetzt natürlich unter den strikten Corona-Maßnahmen. Ja, die McDonald's-Filiale im Norden Marseilles ist nun also kurzerhand zu einem Hilfsort in der Krise geworden. Ladenbesitzer, Anwohnerinnen und Anwohner und die städtische Essensausgabe bringen Lebensmittel in die McDonald's-Filiale. Dort wird das alles dann gelagert, sortiert und von Hilfsgruppen an die Bedürftigen verteilt. Ja, das Management von McDonald's lehnt diese Hilfsaktion übrigens ab, heißt es. Die planen stattdessen, ihre Filialen bald wieder zu eröffnen in Frankreich. Ja, wie die Mitarbeitenden da geschützt werden sollen in den engen Küchen, das ist dann wohl eine andere Frage. Schulen sollen wieder öffnen, das wünschen sich viele. Und auch aus Sicht der Wissenschaft könnte das sinnvoll sein. Die Leopoldina, wir haben eben darüber im ersten Gespräch gesprochen, empfiehlt in ihrer Stellungnahme mal grob verkürzt gesagt, erst die Kleinen wieder in die Schule zu schicken und Abschlussprüfungen mit Abstand. Nun, das ist ein Vorschlag. Es gibt da ganz unterschiedliche denkbare Modelle. Entscheidend ist die Frage nach dem Wie. Vanessa Materla ist freie Autorin und hat dazu mit einem Epidemiologen, einem Bildungsexperten und einer Lehrerin gesprochen. Hallo Vanessa.
Hallo Erika.
Vier Modelle hast du ja mit deinen GesprächspartnerInnen diskutiert. Das erste habe ich eben schon genannt, der Vorschlag der Leopoldina. Welche Modelle gibt es denn da noch?
Ja, da gäbe es zum einen die Idee, dass man so eine Art Schichtbetrieb in den Schulen fährt. Das heißt, dass man die Klassenstufen irgendwie so entzerrt, dass von 8 bis 12 Schülerinnen und Schüler kommen und dann nochmal von 13 bis 17 Uhr. Oder dass man das eben auf die Tage aufteilt, dass zum Beispiel montags die immer die ersten Klassen kommen und mittwochs die dritten zum Beispiel. Und ein zweites Modell wäre eben, dass man die Schule nur für einen Teil der Schülerinnen und Schüler öffnet. Und zwar für diejenigen, die gerade nicht zu einer Risikogruppe gehören und auch zu Hause nicht in Kontakt mit Risikogruppen sind. Und die anderen dann online zum Unterricht dazuschalten würde. Und dann wurde noch ein viertes Modell diskutiert. Das wäre so ähnlich, wie es jetzt ist. Also Unterricht von zu Hause, nur eben mit der Zuhilfenahme von noch mehr digitalen Inhalten.
Mhm. Welches der Szenarien schien denn jetzt aus Sicht deiner GesprächspartnerInnen am denkbarsten oder am realistischsten?
Ich glaube, dass an sich irgendwie alle Modelle machbar wären. Es käme nur eben darauf an, dass man auf bestimmte Sachen achtet, wie zum Beispiel Mund- und Nasenschutz, der Abstand. Ich glaube, dass alle eigentlich der Meinung waren, dass dieses erste Modell, was von der Leopoldina empfohlen wurde, dass das eigentlich alle am realistischsten hielten, weil es eben bei dem ersten Modell mit dem Schichtbetrieb, ne, da muss man aufpassen, dass es einfach ein wahnsinniger organisatorischer Aufwand, dass sich da niemand zu sehr über den Weg läuft. Dann will man auch bei dem zweiten Modell, man will ja eigentlich gar keine Zwei-Klassengesellschaft da jetzt irgendwie gerieren, indem man die Kranken von den gesunden Kindern trennt. Mhm. Und bei dem Unterricht von zu Hause, ich glaube, da werden jetzt auch irgendwie alle Eltern mit den Augen drehen, die wissen, was das für eine Belastung gerade sein kann. Und ganz viele Kinder haben auch gar nicht die Möglichkeit, auf einem eigenen digitalen Endgerät in ihren eigenen Kinderzimmern genau zuzugreifen und da irgendwie konzentriert zu arbeiten.
Was ja alle Szenarien gemein haben, ist, dass bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssten. Also Hygienemaßnahmen, Mund- und Nasenschutz und Abstand in Klassenzimmern. Können das denn Schulen überhaupt gewährleisten?
Ich glaube, allgemein kann man das gar nicht für alle Schulen sagen. Es kommt natürlich darauf an, wie groß sie sind, wie die gebaut sind, wie modern sie sind oder nicht. Und ich glaube, gerade was Modernität angeht, kann das hier zu einem Nachteil gerieren. Das hat mir die Lehrerin zum Beispiel erzählt, dass es jetzt ganz viele Klassenzimmer gibt, die gar keine Tafeln mehr haben, also auch keine Kreide und gar keine Schwämme, was dann wohl bedeutet, dass die auch gar keine Waschbecken mehr in den Klassenräumen haben und dass viele Schulen so modern gebaut sind, dass sich die Fenster gar nicht mehr automatisch öffnen lassen, sondern dass da automatisch gelüftet wird, was ja jetzt in diesem Fall tatsächlich ein Problem wird. Zum anderen hat mir der Bildungsexperte erzählt, es sind einfach ganz viele Schulen gar nicht auf dem Hygienestandard gewesen, der es überhaupt sein sollte, schon vor Corona. Mhm. Und jetzt soll mit diesen neuen Standards irgendwie alles sich von heute auf morgen total ändern und viel, viel größeren Standards irgendwie genügen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz schwer umzusetzen.
Danke dir, Vanessa, fürs Gespräch.
Danke, Erika.
Und damit sind wir am Ende von dieser Was-Jetzt-Folge. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann bitte an wasjetzt@zeit.de. Alle wichtigen Nachrichten des Tages hören Sie dann in unserem Update um 17 Uhr. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut.
Meine Nichte geht in die erste Klasse und die lernt gerade lesen und schreiben. Und ich glaube, meine Schwester ist auch froh, wenn sie jetzt jemanden wieder hat, der ihr sagen kann, okay, deswegen nimmst du das CK und nicht nur das K.